KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe, Episode vom KinoCast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Falls ihr euch wundert, dass diese Episode etwas eher erscheint, ich begebe mich in den Urlaub und deswegen haben wir ein bisschen eher aufgenommen. Wir nehmen schon am Freitagabend auf. Wir wollten eigentlich am Samstag aufnehmen, aber Samstag geil. Muss ich noch.
Keine Ahnung, hast du für einen Tag
ist, ey. Muss ich noch ein bisschen packen, ja. Ich bin schon voll im Urlaubsmodus. Ich habe schon völlig vergessen. Ich habe schon zur Sicherheit mein Login-Kennwort auf Arbeit in meinem abschließbaren Schreibtisch drin an der Stelle versteckt, damit ich das dann, damit es mir nicht wieder so geht, dass ich aus dem Urlaub komme und ich weiß nicht mehr mein Login-Passwort und so, weil die werden auch immer schwieriger bei uns. Also du musst da irgendwie so mindestens 10 Zeichen und da müssen so und so viel Sonderzeichen und Groß-Kleinbuchstaben und das darf kein Wort ergeben und ach, lauter so eine Sachen und es muss ständig geändert werden. Deswegen, ja. Na gut, das dazu. Aber was haben wir denn für Filme mitgebracht? Wir hatten in der vergangenen Woche die Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart, den Film Sunny Dancer. Und darüber werden wir mal ausführlich sprechen. Dann schauen wir natürlich, wie es mit der Sneak am Montag aussieht, die ich mir aus der Ferne anschauen werde, mehr oder weniger. Also ich bekomme dann irgendwann eine Nachricht, was läuft. Beziehungsweise kommen ja da sogar zwei Sneaks parallel. Natürlich, wenn ich nicht da bin, dann ziehen die halt alle Register. Ne? Also jetzt ist der endlich weg, jetzt können wir hier mal alles machen, was geil ist, weißt du?
Zeigen wir mal richtig die Hammerfilme hier.
Genau, zeigen sie bestimmt auch die Top-Filme, während der Erik hier den größten Mist durchstehen musste, obwohl Sunny Dancer war gut. Ja? Aber ja, da schauen wir natürlich mal rein und ich werde dann auch versuchen, im Urlaub, ich habe meinen Laptop mit, werde ich dann die Abstimmungsbeiträge fertig machen, habe ich schon die Templates soweit vorbereitet. Ich muss dann nur noch den Film eintragen und die Schauspieler und sowas und das Poster. Ja, das müsste theoretisch klappen, aber man weiß ja nicht. Also sollte vielleicht in den nächsten Wochen doch kein neuer Beitrag kommen, dann ist es halt so. Das kann man dann nicht ändern. Aber ich denke mal, es klappt. Dann schauen wir natürlich, was diese Woche neu anläuft, was ich auch alles nicht so direkt sehen kann, wie es in den Kinocharts aussieht. Und dann haben wir im Heimkino tatsächlich noch einiges geschaut. Nämlich, ich hatte ja schon während der letzten Sendung gesagt, ich werde mal in der Mediathek den Film Oh la la, wer ahnt denn sowas? Also den ersten Teil schauen, nachdem wir den zweiten Teil in der Sneak hatten. Und ich habe ja Mut zum Trash. Also wir fanden ja den zweiten echt scheiße. Und habe ich gedacht, dann gucke ich mir den mal an, weil irgendwas muss ja dran gewesen sein, weshalb sie dann gesagt haben, wir drehen da noch einen zweiten. Und darüber spreche ich mal. Der Chris hat einen Film geschaut, 72 Stunden heißt der. Ist irgendwie gerade Netflix Platz 1 weltweit, habe ich gesehen. Hat nichts zu tun mit den, ich glaube mit wem war das? Mit Gerard Butler? Nee, nicht mit Gerard Butler, mit Dings hier. Gab es auch mal nur 72 Stunden, wo die da irgend sowas aufklären mussten. Hat damit nichts zu tun. Und ich habe noch was geschaut, das wollte ich schon längere Zeit mal schauen. Den Film mit Jodie Foster, Paris Murder Mystery heißt der. Und den gibt's jetzt, der ist jetzt im Heimkino verfügbar. Und da haben wir den mal hier zu Hause mal zusammen geschaut. Und der Chris hat bei Ted Lasso in die vierte Staffel, wenn ich mich recht erinnere, ja, reingeschaut oder schon fertig geschaut. Das würde er uns dann erzählen.
Es gibt nur die erste Folge, also so viel nur fertig schauen kann man da noch.
Okay. Hat tatsächlich mal 20 Minuten investiert und.
Tatsächlich, glaube ich, 40 ja. Minuten sogar. Also.
Okay.
Aber was weiß ich schon.
Und wenn da noch Zeit ist, habe ich noch einen kleinen Software-Tipp. Aber fangen wir an. Sunny Dancer. Mit Sunny Dancer. Bella Ramsey und
Bella Ramsey.
Patrick Harris.
Ja, kennen wir aus Serien hauptsächlich. Also Bella Ramsey aus hier.
Last of Us,
genau. Und Neil Patrick Harris natürlich. Barney Stinson ist, glaube ich, der Begriff, den den meisten noch kennen, Doogie Howser für die älteren Semester unter uns.
Ich kenne ihn aus Starship Troopers, aber nur gut.
Oder Starship Troopers, gibt es auch eine Möglichkeit. Sunny Dancer, es geht auf jeden Fall um die 17-jährige Ivy, also Bella Ramsey verkörpert die 17-jährige Ivy, die gerade ihre Krebserkrankung so hinter sich hat und da in dieser, wie heißt es, Remission ist.
Genau.
Und sie hat natürlich diesen kompletten Struggle als noch Teenager mit, oh Gott, die Arme und Papa und dieses Betütteln und Betatteln und diesen besonderen Blick auf sie und das ist sicher was alles. Das kann sie einfach überhaupt nicht leiden, weil sie will nicht nur die Krebserkrankung sein. Sie soll auch nicht nur die Krebserkrankung sein oder halt die traurige Geschichte, die bei ihr mit drin steckt. Und ihre Eltern beschließen dann, sie in ein Sommerlager, in ein Sommercamp zu schicken, wo lauter Kinder hingehen, die den Krebs besiegt haben oder in Remission sind. Und von der Idee ist sie natürlich total angetan, weil als rebellischer Teenager, dem ein Stück weit auch ein ganzes großen Teil noch von der Jugend genommen wurde, also nicht von der Kindheit, sondern in dem Fall wirklich von der Jugend genommen wurde. Und so trifft sie dort natürlich zuerst relativ widerwillig, aber sie trifft dort auf andere Kids, auf andere Jugendliche, die ja dasselbe Schicksal teilen oder ein ähnliches Schicksal teilen, auch immer wieder zur Untersuchung müssen oder untersucht werden und gecheckt werden müssen in eben diesem ganz arg speziellen Camp. Und ja, wie es halt ist für so eine 17-jährige Rebellische, man hat das Problem mit den Regeln im Camp, man hat einen eigenen Kopf, man hat ja eigene Vorstellungen und alles und will dann eigentlich auch gar nicht da sein, sondern will wahrscheinlich auch ein Stück weit nur von der Welt in Ruhe gelassen und auch verstanden werden und es ist halt dieses komplette Zerrissensein zwischen Pubertät dann noch oder Ende der Pubertät, Selbstfindung und dann aber zack, musst du eigentlich schon fast erwachsen sein. Und sie trifft auf eine illustre Gruppe an Personen, deren Namen ich nicht mehr gerade zusammenbekomme. Kriegst du die noch alle zusammen?
Ich hab's hier quasi vor mir. Also ich hab's mir natürlich auch nicht gemerkt. Es gibt
hier Ella. Gibt Ella ist ihre neue Freundin. Archie, Ruby Stokes, genau. Ralph,
Jake. Ja.
Genau. Also, oh Gott, ja. Ralph von
Earl Cave. Sehr wichtig auch noch Tristan, der aus dem Lager, der einer der Mitarbeiter, der immer so die Abenteuerausflüge macht.
Ja, auf den die Ella steht. Und Ella ist ja die Mitbewohnerin oder die teilt sich das Zimmer mit Ivy, also mit Bella Ramsey. Und ja, wir haben, wie gesagt, Ivy eher so auf diesem, oh, muss ich hier sein und oh, total verschlossen und total motzig und drauf ist halt Ella unterwegs mit einem ganz anderen Dingsen, weil sie will unbedingt, was Tristan will sie ja unbedingt haben. Und sie wird ja 18 und sie will nicht als mit 18 noch Jungfrau sein und was weiß ich was. Und jeder von diesen Charakteren hat eben seine kleine eigene Geschichte und die ist teils schwer, wirklich sind schwere Geschichten, sind fiese Geschichten und es entsteht halt eine unglaubliche Freundschaft in diesen 4 Wochen Camp, wo die da zusammenhängen. Und es ist natürlich auch, dass es nicht von Schicksalsschlägen auch dort befreit bleibt. Was da passiert, das verraten wir nicht. Das würde zu weit gehen. Aber in diesem Camp gibt es immer wieder Momente, wo sie in Anführungszeichen Kind sein können. Momente, wo es einfach mal leichter ist, wo man einfach auch die Krebserkrankung jetzt nicht im Vordergrund steht, sondern dass man die einfach auch mal verdrängen kann, auch für den Kopf, ist so eine ganz arg wichtige Sache. Und so albern auch das Programm dort klingt, was da also Neil Patrick Harris als Patrick mit aufziehen, trotz allem, es hat schon tiefere Bedeutung und tiefere Gründe und es klingt jetzt so ein bisschen wie so eine ja, leicht heitere, sommerliche Jugendkomödie, ist es aber tatsächlich nicht, weil es ist ein Film, der einem ständig irgendwie die Magengrube haut. Und zwar so richtig mit Schmackes und man teilweise dranhockt und sich mit den Charakteren freut oder das auch mitlebt, weil wir eine unfassbar grandios spielende Bella Ramsey haben in diesem Film. Die, also wow, einfach nur wow. Ich kann wirklich gar nicht so arg viel dazu sagen. Das ist von vorne bis hinten spielt die absolut überragend in meinen Augen. Und eben auch diese Gruppe, diese ganze Dynamik, wo entsteht, dieses Zusammensein, dieses Nicht-Zusammensein, dieses Auflehnen nach oben, dieses, ja, dieses ganze Gebilde, was da entsteht. Man fühlt mit, man ist drin, man lebt mit Und es trifft einen dann auch relativ hart. Und zwar nicht nur einmal, sondern ständig. Weil immer wieder kleine Momente auftauchen, die es einem extrem schwer machen. Aber so alles in allem ist es ein Film, der jetzt nicht dafür geeignet ist, einen wunderschönen, lustigen Sommerabend zu haben, sondern ein Film, der einen ja, ein Stück weit zurücklässt mit wahrscheinlich Dankbarkeit, wenn alle um einen herum gesund sind oder wenn man einfach auch solche Situationen auch schon überstanden hat oder da durch musste oder auch da, dass das einen selbst betrifft und alles. Er ist so, ich sage jetzt nicht, er ist ein Augenöffner, sondern er gibt einfach diesen Menschen, finde ich, eine Stimme oder diesen Leuten, die dieses Schicksal haben, eine ganz deutliche Stimme und sendet auch dieses Zeichen aus mit, hey, es ist nicht, dass man die Leute runterreduziert oder dass man die Personen runterreduziert auf ihre Krankheit, sondern die Menschen sind immer noch da und das sollte man beachten und sollte man immer im Kopf auch behalten. Du musst niemanden behandeln wie ein rohes Ei. Also es ist tatsächlich ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Eine Sache, die habe ich hart gelernt in meiner Zeit im Zivildienst bei der Alten- und Krankenpflege. Die wollen das gar nicht. Die wollen nicht behandelt werden wie die Menschen, wo Hilfe brauchen. Die wollen nicht behandelt werden wie rohe Eier oder was weiß ich was, sondern behandle ich einfach wie normale Menschen. Red ganz normal mit denen. Mach zur Not auch blöde Witze. Und
ja, wobei das ein bisschen ein Unterschied ist mit alten Menschen und welchen, die eine Krebserkrankung durchmachen.
Ja, nein, Moment, ich hatte ja nicht nur, es waren da nicht nur deswegen Alten- und Krankenpflege. Es waren nicht alte Menschen nur, sondern ich hatte auch wirklich kranke Menschen dabei. Und ja.
Der Film
ein halt, lebensbejahender Film, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also der Film macht halt sehr viel richtig. Also es ist natürlich ein schweres Thema, aber er nimmt das mit so einer Leichtigkeit, als du noch draußen warst. Es gibt so Filme, die fangen, das sind so Slowburner, ja, die fangen ganz langsam an und irgendwann kommt dann langsam mal die Story in Fahrt. Das hier war so ein Film, da beginnt gleich am Anfang, da kommt gleich am Anfang ganz, ganz viel. Und was man auch gesehen haben sollte. Und hier ist zum Beispiel so, man sieht gleich so die Dynamik mit ihren Eltern. Die sind ja auch irgendwie völlig weird, weil die sind ja so irgendwie völlig gute Laune, da ihr Vater und ihre Mutter. Und die sind ja so ganz komisch. Also wir wissen am Anfang gar nicht. Die sind
so ein bisschen überdreht auch. Kann das sein oder einfach um das halt.
Wir wissen am Anfang gar nicht, dass Ivy Krebs hat oder hatte. Also wir denken nur, was ist da los? Wir denken, sie ist Teenagerin und ihre Eltern sind irgendwie weird, irgendwie zu Hause. Und da passieren so viele Sachen, wo du denkst, hä? Und dann sagt er aber, ja, hier mit dem Camp. Und sie sagt dann gleich, ja, ich will aber in kein Chemo-Camp. Und dann merkt man schon, okay, offensichtlich ist da was. Und ja, dann wird sie auch von ihren Eltern dahin gebracht. Und insgesamt ist es so, immer dann, wenn eigentlich andere Filme so in die Richtung gegangen werden, das jetzt besonders dramatisch zu verpacken oder jetzt besonders auf die Tränendrüse zu drücken, geht der Film eher so den komödiantischen Weg und bringt dann so ein bisschen Comic Relief rein, dass dann irgendwas Lustiges passiert oder bis hin zu ihrer Mitbewohnerin, die ja wirklich ganz, ganz verrückt drauf ist da. Aber das ist halt dann so der Typus. Also sie haben halt eine schlimme Krankheit durchstanden und da sie sind halt jetzt selber sehr lebensbejahend und sie wissen halt, das kann auch jederzeit wiederkommen und sie haben auch schon Freunde verloren, die ja bei denen es eben wiedergekommen ist und deswegen versuchen sie halt ihre Zeit zu nutzen und da sind halt gesellschaftliche Konventionen oder wann sollte man mit jemandem schlafen oder sowas sind da halt völlig egal, sondern man versucht halt da das Beste aus seiner Zeit noch zu machen und ja, deswegen, der Film macht so unglaublich viel richtig, der ist so gut geschrieben und dann auch, dass er die ganze Zeit, das ist fast so ein bisschen wie bei Donnie Darko, der ja die ganze Zeit sich an dem Song aufhängt, Mad World, und den so quasi, was sich so durchzieht durch die Story und auch das, was in dem Song gesungen wird, dann auch so ein bisschen in der Story wiederkommt. So ungefähr ist es hier mit Sisters, wie heißt das? Dancer, nee, also nicht Sunny Dancer, sondern
I Don't Feel Like Dancing.
I Don't Feel Like Dancing, genau, mit dem Song, weil das trifft eigentlich auch sehr häufig dann zu und sie entwickeln ja auch dann, sie hat mit ihren Eltern schon so einen Tanz dazu, zu diesem Song. Und wahrscheinlich war das auch schon während ihrer Erkrankung, dass sie den Song da irgendwie, wenn es ihr nicht gut ging, deswegen hat sich das so ein bisschen durchgezogen und zieht sich auch durch den Film durch. Und bis hin zu diesen Nebenrollen. Also ich würde es eine Schande finden, wirklich eine absolute Schande, wenn Neil Patrick Harris hier keine Nominierung für den besten Nebendarsteller-Oscar bekommt, wirklich.
Oh.
Weil, ja, das, der bringt das einfach so rüber. Er spielt die ganze Zeit so ein bisschen, wie man ihn kennt, so ein bisschen immer süffisant lächelnd und alles so. Und dann diesem Cam so ganz weirde Sachen machen und tanzen und haha. Und dann gibt es halt diese eine dramatische Szene, die ich jetzt mal nicht spoilern möchte, wo er dann wirklich auch mal zeigt, warum er das überhaupt macht und so. Und dieser Bruch mit einmal von seiner ganzen Rolle bis dahin und wie er dann auch noch lächelnd in diese Story überleitet, warum er das macht und so, das ist schon wirklich ganz große Kunst, finde ich. Und sollte man zumindest mal mit einer Nominierung berücksichtigen bei den Oscars. Und überhaupt den ganzen Film an sich kann man durchaus auch mal da irgendwo würdigen. Ist in Schottland gedreht. Das ist auch mal so nicht so dieses Typische. Das ist jetzt nicht in irgendeinem amerikanischen hier Camp Crystal Lake oder sowas, sondern irgendwo draußen da in Schottland. Und ja, ist wahnsinnig gut gemacht, gut gedreht. Gute Musik drin. Ich hab dir ja auch ein paar Mal gesagt, guck mal, das ist das, was ich bei Spider-Man gewünscht hätte, weil du hast gemerkt, die haben irgendeinen Song genommen, also es war jetzt nicht nur der I Don't Feel Like Dancing, sondern gab es auch andere Songs in dem Film und du hast halt gemerkt, die haben sich schon beim Dreh überlegt, wir nehmen diesen Song und haben diese ganze Szene so ein bisschen drauf aufgebaut mit den ganzen Schnitten und so weiter und da, finde ich, hatte Spider-Man ein bisschen eine verschenkte Chance und selbst hier in dem in Anführungszeichen kleinen Film haben sie das gemacht und das hat sehr gut funktioniert.
Ja, absolut. Also absolut. Also mich überrascht es jetzt gerade, dass du Neil Patrick Harris so auch, also ich habe den auch stark gesehen, den Film.
Stark,
ja. Aber das, also wirklich, wirklich stark. Ich mag ihn ja eh, da brauchen wir auch nicht drüber reden, also find ein großartiger Typ, großartiger Schauspieler auch. Aber ich finde halt, was Bella Ramsey gespielt hat, ist nochmal.
Ja, ja.
Also,
boah. Sie auch, auf jeden Fall. Aber ja, ein bisschen herausragender an sich, weil man es von ihm nicht so gewohnt ist, fand ich das eigentlich von Neil Patrick Harris, also da für eine Neben. Ich weiß nicht, ob es für Bella Ramsey, für die Hauptdarsteller Oscar-Nominierung reicht, der Film. Ja, aber auf jeden Fall für Neil Patrick Harris, würde ich schon sagen. Ja. Und ich habe den Film auch schon diversen Personen weiterempfohlen. Ich weiß, der lief auch in einigen Sneaks, hat er uns, glaube ich, auch der Kassel Sneaker geschrieben. Und in der Sneak Preview, wo mein englischsprachiger Kollege immer hingeht, der jetzt auch letzte Woche was anderes gesehen hat, da lief der die vorletzte Woche, Sunny Dancer. Da war er aber leider nicht. Deswegen habe ich ihm den mal empfohlen und mal gucken. Der startet ja 13. August, das ist ja quasi jetzt bald, diese Woche.
Und nächste Woche.
Ja. Und da könnt ihr den alle gucken, wenn ihr möchtet. Solltet ihr. Ist ein guter Film, wirklich.
Große Empfehlung.
Wird wahrscheinlich ganz mit den ganzen Odysseys und Spider-Mans und Toy Stories und Minions wahrscheinlich an der Kinokasse ein bisschen untergehen oder vielleicht nicht gerade die prominentesten Slots haben.
Würde ich abwarten tatsächlich. Würde ich ganz gewaltig abwarten, weil die Resonanz jetzt auch gerade bei dem Sneak oder bei uns ja auch in der Sneak ist ja auch sehr, sehr gut. Also wenn du reinschaust mit der Weiterempfehlung. Es haben 25 Leute inzwischen abgestimmt und wir haben einmal Nein und 24 Ja Weiterempfehlungen. Und also irgendeiner konnte mit dem Film gar nichts anfangen, wie es scheint, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mein Gott, wenn ich da reingehe und sage, ich will Spider-Man sehen, dann klar. Deswegen, ich würde es nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist so ein Film, der lebt dann wieder von der Mundpropaganda auch ganz viel. Und dann eben auch von so kleinen einfach Nischen, wo man sagt, hey, hast du den schon gesehen oder den musst du sehen? Und das Ding kann ich mir schon vorstellen, dass der eine ganze Weile im Kino sich festbeißen kann.
Wäre ihm zu wünschen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Das, ja. Was geben wir punktemäßig? Was gibst denn du?
Also ich habe ihm starke 8 gegeben. Also ich bin bei 8,5 sowas rum. Weil einfach, wie gesagt, großartiger Film, der sehr viel Spaß macht. Auf eine komische Art. Also nicht jetzt Spaß machen in dem Sinne, sondern einfach, ja, das Thema, ein schwieriges Thema anpackt und es aber sehr gut verpackt und auspackt.
Ich hatte ja große Bedenken. Ich habe den Film ja getippt. Ich möchte nur nochmal so beiläufig erwähnen, dass ich wieder mal richtig gelegen habe. Nächste Woche kann ich nicht richtig liegen, weil da habe ich überhaupt nicht getippt. Deswegen überlasse ich das mal anderen. Aber ich wollte noch sagen, also ich hatte echt Befürchtungen bei dem Film, weil bei mir auch im Privatleben da so ähnliche Sachen passiert sind und alles. Und deswegen habe ich da echt gedacht, boah, wenn der kommt, ich weiß nicht, ob ich mir den überhaupt angucken kann. Und dann hat er das aber wirklich auf so eine leichte Art genommen. Deswegen hat er mich wirklich umgehauen. Also es ist wirklich sehr nah dran an diesen ganzen Ups und Downs, die man da so durchmacht als Angehöriger. Und deswegen fand ich den wirklich gut geschrieben auch. Und hat mich teilweise ein bisschen erinnert an, es gab mal so eine Fernsehserie, die gab es erst, glaube ich, in England, Red Band Society, im Deutschen der Club der Roten Bänder, wo es halt um Kinder auf so einer Krebsstation geht, die eben auch so zusammen interagieren und sowas. Da gab es auch so eine, also das war, wenn ich das jetzt vergleiche, Sunny Dancer, so um Längen besser, weil das einfach viel mehr auf dem Punkt ist als die Serie. Aber das war auch schon so ein bisschen ähnlich. Ne? Deswegen war ja auch ein Riesenerfolg, auch in Deutschland die Serie, die deutsche Version, lief, glaube ich, auf RTL oder Vox, weiß ich gar nicht mehr. Also wem das gefallen hat, kann hier unbedingt auch reingucken, oder wer einfach einen guten Film sehen will, Tragikkomödie würde ich es mal nennen. Von mir 9,5 von 10 Punkten, weil mir hat der echt gut gehört. Du nicht so überrascht, du siehst das bei mir im Dokument.
Das war nicht überrascht, das war ein wertschätzendes Ach so. Okay. Ich habe gesagt, was?
Okay,
das wäre also überrascht.
9,5 von 10 von mir, weil der Film hat einfach alles richtig gemacht und war auch tolle Sneak. Jawohl, wie schaut's denn dann nicht mit morgen, sondern mit Montag aus, ohne mich dann?
Das wäre dann die Sneak 1333 und da haben wir A und B tatsächlich. Wir haben zwei Sneaks. Einmal fängt sie, Film A fängt wie immer im Gloria 1 um 20:30 an und Sneak B diesmal im EM1. Schön, Erik schreibt doch in andere Kinoeingang.
Um ja, 20 ich nutze Sicherheit, 15. Weißt du?
Ja.
Daugerecht machen, nicht, dass die alle für, da bei uns.
Wird für mich sehr lustig. Das heißt, ich darf ins EM1 dort moderieren, dann renne ich raus, rüber ins Gloria 1 und moderiere da. Da
gibt's auch bestimmt so Geheimgänge wie im Ikea, wo du
Du kannst einfach ganz normal beim EM1 raus. Du stehst ja vom Gloria ja, eins. Genau. Also, Erik kennt sich aus hier. Auf jeden Fall, Tipp für die Sneak A, für die traditionelle, in Anführungszeichen, nicht korrekte, sondern für die A-Sneak einfach ist 1980s going on 10,000 BCE.
Was heißt denn eigentlich das I? Also das stand da mit auf dem Zettel. Eigentlich heißt es doch BC, also Before Christ. Das E habe ich aber halt mit hingeschrieben, weil das mit auf dem Zettel stand.
Before the Common Era.
Okay. Bist du sicher?
Ich habe es gerade eingegeben, BCE Meaning.
Okay.
Dann kommt BCE Stands for
Fall
Before the Common
Era.
Ganz
kurz zusammengefasst für alle Sneaker. Bei Sneak, bei der ganz normalen Sneak ändert sich gar nichts. Das heißt,
genau.
Wenn ihr immer Montag, Gloria 1, 20:30, ändert sich gar nichts. Ihr geht ganz normal in die Sneak. Bloß wer sagt, oh Moment mal, der Tipp für den anderen Film, der klingt vielleicht interessanter für das, was mich interessiert, dann müsst ihr halt schon eine Viertelstunde vorher da sein und den anderen, den Haupteingang vorne von der Bolzstraße nehmen. Und da lautet der Tipp wie?
Wenn du dich nicht verirrst, besteht die Möglichkeit, dass du niemals gefunden wirst.
So, da sind schon Hinweise eingegangen. Ich werde es mal ein bisschen sortieren. Ja, also erstmal Sneak A, tippt der Gonzo 500, tippt Spaziergang nach Syrakus, weil der wohl in den 80er Jahren spielt und Italien ist ja für die Antike bekannt. Der Martin tippt für die Sneak A The End of Oak Street. Also den würde ich ja echt gerne sehen. Also da freue ich mich schon seit dem ersten Trailer drauf. Habe ich auch, glaube ich, kommentiert hier, ja. Und Tim B. tippt auch The End of Oak Street für die erste Sneak. Und der Kassel Sneaker, der tippt auch The End of Oak Street. Übrigens, der Kassel Sneaker hat jetzt mal zum Test mal einen eigenen Podcast aus Kassel gestartet über den ihre Sneak und hat über Sunny Dancer berichtet. Könnt ihr euch mal anhören auf Spotify. Sucht ihr einfach mal nach Kassel-Sneaker. Alles zusammengeschrieben, Kassel wie die Stadt, Kassel-Sneaker. Und da könnt ihr das mal anhören, was er zu Sunny Dancer gesagt hat. Und ich habe ihm schon ein paar Tipps gegeben, was er noch so machen kann. Genau. Was haben wir noch? Das war jetzt Sneak B. So, Sneak B, Achtung jetzt, das ist jetzt die Zusatz-Sneak, die im EM läuft. Da tippt der Gonzo Masopilami. Das ist quasi die Comic-Verfilmung mit Jean Reno für den bekannten Comics, glaube ich, belgisch-französisch, glaube ich, Comics oder französisch, weiß gar nicht. Der Martin tippt Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Also ja, klingt auch ein bisschen wie Sunny Dancer fast, aber der Tim B. tippt auf Finding Emily für die Sneak B. Und der Kassel Sneaker, ach nee, das war ja das, was schon lief. Und dann tippt er Kassel Sneaker für die Sneak B, The Dog Stars, das Ende der Sterne. Wie Big Hicksie kannte, okay. Schauen wir mal, würde ich sagen. Also das ist ja eine bunte Mischung hier. Bei ein paar Sachen sind sich manche einig. Also End of Oak Street für die A und ja, ich glaube Sneak B sind sich alle nicht so einig. Ja, aber zumindest End of Oak Street für die A kam jetzt mehrmals vor. Das wäre echt schade, würde ich mich ärgern, wenn der kommt, weil den wollte ich echt gern sehen. Also wenn der kommt, freue ich mich für euch, dass ihr den sehen dürft. Ich weiß natürlich nicht, ob der gut ist. Ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen. Aber ja, vielleicht kommt er. Mal gucken. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich werde dann vom Urlaub aus die neuen Postings absetzen und die neuen Votings. Ich glaube, ich werde zwei verschiedene machen. Dann müsst ihr halt gucken, wart ihr in der Sneak 133A oder 133B und dort halt voten. Aber ihr seht das ja, da steht ja dann der Film da. Dann wisst ihr ja, ihr müsst euch halt merken, wie der Filmtitel war.
Ja, ich glaube, das kriegt man hin.
Das kriegt man hin. Ja, gut. Du hast gut reden in deinen jungen Jahren hier. Okay.
Deswegen haben wir auch immer die Sitzplätze.
Genau. So, der bleibt aber Montag frei, meiner. Oder setzt sich der Asenta hin? Okay. By the way,
mit Asenta. Vielleicht nehme ich einen anderen alten Mann mit ins Kino. Genau. Wer weiß das schon?
Hört gar nicht auf. By the way, ich habe Asinta hatte ja letzte Woche auf der Animagic in Mannheim, in Monheim, hat sie ein Interview geführt mit Kappa Yamaguchi, der Anime-Legende, muss man ja fast sagen, der bei den Filmen der Detective Conan-Reihe, die es jetzt schon seit 30 Jahren gibt, da eine maßgebende Rolle hat oder mehrere Rollen spricht. Und diesen Podcast habe ich letzte Woche so zwischendrin mal gelauncht hier, also hochgeladen. Den könnt ihr ja auch beim Kinocast im Feed hören. Solltet ihr tun, ist echt interessant. Ist auch gar nicht so lang, die ganze Sendung, weil wir reden natürlich jetzt nicht großartig über Filme oder sowas, sondern da ist so ein bisschen Vorgespräch, wie das war und dann das Interview und hört da mal rein. Und jetzt gucken wir mal, was Neues anläuft und wie es in den Charts aussieht.
Kinocharts und Neustarts.
So, gucken wir doch mal in die Kinocharts rein. Ich mache mal meine Seite auf, damit ich mal kurz die Platz 10 bis Platz 6 vorlesen kann, die hier nicht im Dokument stehen. 10 ist Piano Tuner in Stuttgart, 9 ist Backrooms, 8 ist Obsession immer noch, Platz 7 Cherie, ich komme, Platz 6 ist der Vajana Realfilm und dann geht's weiter mit der 5.
Mit Platz 5, The Invite.
Neu eingestiegen. Platz 4, ein bisschen runtergegangen, Minions and Monster.
Platz Nummer 3, auch runtergegangen, Toy Story 5.
Platz 2, auch runtergegangen, das heißt, wir haben eine neue Nummer 1. Platz 2 ist The Odyssey.
Und Platz 1, ich habe mir sagen lassen, mit großem Abstand, und es überrascht mich nicht, weil großartiger Film, ich habe es nicht geschafft, diese Woche nochmal reinzugehen, aber nächste Woche ist auch noch eine Woche, Spider-Man Brand New Day.
I love it. Empfehlung, unbedingt reingehen.
Ich sehe gerade, also Spider-Man hat bis jetzt in Deutschland 20 Millionen eingespielt. Nur zum Vergleich, Minions and Monster, der Top-Film, den wir ständig hier erwähnen in den Kinocharts, ja, der schon seit Wochen in den Kinocharts drin ist, der hat in seiner gesamten Zeit nur 18 Millionen eingespielt, 18,4. Ja. Ja, und Spider-Man hat jetzt schon quasi seit Start schon 20 Millionen deutschlandweit eingespielt. Das ist schon irre. Ja. Mal gucken. Also Teufel trägt Prada war sehr erfolgreich mit 35 Millionen. Michael mit 37 Millionen. Mal gucken, ob er da relativ schnell rankommt. Weltweit hat er ja, auch übelst schon abgeräumt. Übelst, sagen wir.
Ich glaube schon.
Ja.
Und er hätte es auch verdient.
Auf jeden Fall. Ist ein toller Film. Ich kenne jetzt ein paar, die jetzt erst noch drin waren. Die wollten auch ganz bewusst nicht gespoilert werden und so weiter. Der Orbi zum Beispiel, der auch mit auf die Gamescom kommt. Ja, Twitch-Kanal von ihm kann ich aber empfehlen. Orbital-Kartoffel, wenn ihr mal ein bisschen Nintendo Games und Pokémon und sowas sehen wollt, guckt mal beim Orbi vorbei. Der hat jetzt extra, der konnte erst diese Woche reingehen. Ich glaube, diese Woche Mittwoch oder Donnerstag oder irgend sowas, wegen seiner Arbeit. Und hat wirklich völlige Social-Media-Abstinenz gemacht, damit er ja nicht irgendwie. Also, ja. Das fand ich ganz witzig. Aber er war jetzt drin und fand das natürlich großartig. Und auch die, mit denen er mit war, die fanden es super. Und ja, absolut empfehlenswert. Und er hat auch gemeint, er hatte welche mit dabei gehabt, die überhaupt die letzten Spider-Man-Filme gar nicht gesehen haben und eigentlich sonst so Superheldenfilme gar nicht mögen. Und auch die waren völlig begeistert. Also von daher, es hält euch nichts, in diesen Film zu gehen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen und du ja auch. Ne?
Ja, absolut.
Okay, gucken wir mal, was Neues anläuft. Ah, ich sehe gerade, diese Woche läuft Steckerfisch-Fiasko an. Und ihr solltet mal bitte, sowieso nicht nur deswegen, aber mal den Innenstadtkinos Stuttgart auf Instagram folgen. Dann werdet ihr wahrscheinlich diese Woche ein Video sehen, in dem ich zu sehen bin, nachdem vorletzte Woche vor Spider-Man war der Chris zu sehen, der gesagt hat, er freut sich auf Spider-Man. Und weil der Chris schon Spider-Man gepickt hatte, blieb für mich nichts mehr übrig. Dann habe ich gedacht, ach komm, ich nehme Steckerfisch-Fiasko. Ich mag ja die Eberhofer-Reihe total gerne. Und ja, da erzähle ich in dem Video ein bisschen was drüber. Ich weiß nicht, wie sie zusammenschneiden alles. Vielleicht wird das völlig sinnentstellt, dann mein Ding, weil die machen ja da so ein Reel draus. Aber ja, folgt mal @innenstadtkinos auf Instagram. Steckerfisch-Fiasko, ja, habe ich erzählt.
Ich bin mir relativ sicher, dass du ganz gut wegkommst, Erik.
Mal gucken.
Vielleicht sagst du auch noch was dazu. Der 10. Eberhofer-Krimi.
Ja, also.
Mit den bekannten Stars rund um Sebastian Betzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Puthoff.
Der bayerische James Bond. Also mehr muss man auch sagen. Okay. Wahrscheinlich geht es wieder Sex, Gewalt, gute Laune und Drogen. Wie immer in den Stecker, in den Eberhofer-Krimi.
In den Steckerfischen, im Moment.
Wie immer in den Eberhofer-Filmen, mitten in der bayerischen Provinz, wirklich sich Abgründe auftun. Und das ist einfach dieser Humor, der ist einfach großartig. Die treffen so den Nerv. Herrlich.
Es startet auch noch The End of Oak Street, ein Science-Fiction-Thriller mit Ewan McGregor und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Ja, hast du mal erwähnt.
Ach, also, den will ich unbedingt sehen, ey.
Ich glaube, da geht es um Dinosaurier.
Ja, das ist ja dann, das ist so die Geschichte, die ich eigentlich von Steven Spielberg erwartet hätte für Disclosure Day, so von der Art her, wo die halt in ihrer, ja, in ihrer Kleinstadt, in ihrer Vorstadtsiedlung plötzlich merken, irgendwas ist hier komisch und dann ist es plötzlich, ja, ich will es mal nicht spoilern, guckt euch mal den Trailer an, wenn ihr wollt. Das ist so eine Mystery-Sache, so ein bisschen, ja, weiß nicht, Akte X-mäßig oder so. Oder sieht auf jeden Fall extrem cool aus und ich mag Ewan McGregor und der Trailer sieht saugeil aus, den wollte ich unbedingt sehen. Ja, es läuft auch noch an dem Spiegel meiner Mutter, ein Drama mit Corinna Harfouch als Archäologin, dessen berufliche Karriere und private Ereignisse im großen Kontrast zueinander stehen. Archäologin, nennt sich das nicht auch Proktologin, oder?
Nein. Ein japanischer Horrorfilm basierend auf einem gleichnamigen Indie-Videospiel startet auch. Exit 8, den hatten wir schon, haben wir besprochen vor.
Stimmt.
2 Wochen, 3 Wochen.
So die Dreh, ja.
Und wir können ihn empfehlen, denke ich. Ja, ich habe ihn gut in Erinnerung.
War gut, ja. Wobei, wenn ich jetzt in so Mystery reingehen wollen würde, würde ich wahrscheinlich End of Oak Street nehmen diese Woche.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Weil ich habe Exit Eight schon gesehen.
Ja. Ja, das auch.
Der Regenmeister läuft noch an. Ein schwedischer Feel-Good-Film über einen Senioren, der den Regen bestimmt. Okay, die Schweden mal wieder.
Ja, aber schwedischer Film muss nicht schlecht sein. Das klingt ganz gut. Sunny Dancer startet, das Coming-of-Age-Drama über eine Jugendliche, die eine Krebserkrankung überlebt und ihre Lebensfreude verloren hat. Auch schön zusammengefasst.
Hamlet? Aber ich. Ach nee, mit Riz Ahmed. Das ist quasi ein Film. Ich dachte, das ist wieder so eine.
All that she wants. Ah nee, All that life must die.
Ich dachte, das ist wieder so eine, weißt du, wenn die aus irgendeinem Theater übertragen und so. Aber nein, das ist ein Film. Hamlet. All that live must die mit Riz Ahmed.
So, und dann haben wir noch Trois Amis. War es richtig? Oder Trois Amis?
Drei Freunde.
Trois Amis.
Trois Amis.
Französische. Trois Amis?
Ich würde das zusammenziehen.
Okay, französische Komödie über die Irrungen und Wirrungen in der Liebe.
Natürlich, eine typisch französische Komödie.
Ja, nicht so wie Olala. Apropos Olala.
Olala. Warte mal, da brauche ich erstmal einen Trainer, damit ich die Stelle wiederfinde.
Heimkino.
Diese Überleitung habe ich dir doch auf dem Silbertablett.
Super,
also,
ja.
Die war ja, also.
Das ist die ganz große Frank-Elstner-Moderationsschule hier. Ja, Olala, wer ahnt denn sowas, heißt übrigens der erste Teil. Nachdem wir ja Oh la la, nicht schon wieder sowas? Oder wie hieß der? Ich weiß gar nicht mehr, der zweite, wie der hieß, den man das nie kannte.
Das wird getestet.
Hab ich schon,
wir testen unsere Nerven.
Habe ich schon verdrängt. Im Original heißen die übrigens Kokoriko. Ja, Kokoriko 1 und Kokoriko und Kokoriko 2. Ist eine Komödie mit denselben DarstellerInnen von Teil 2. Ja. Und man kann die schauen aktuell in der ARD-Mediathek. Ja. Da habe ich das auch getan. Und in dem ersten Teil geht es darum, dass dieser Peugeot-Händler, den wir ja auch kennen aus dem zweiten Teil, ja, und seine Frau, dass denen sich ihr Sohn offenbart, dass er heiraten möchte. Und zwar möchte er quasi die Tochter dieser anderen Familie heiraten, diese Adelsfamilie Bouvier Sauvage. Das wissen sie aber am Anfang noch nicht. Es heißt nur, ja, ich will hier meine Freundin heiraten und wir sind da mal eingeladen bei den Schwiegereltern und dann fahren die da mit ihrem Peugeot dahin. Und dann erstmal so, ein großes Tor, eine Mauer und so, wow, was da wohnen die und so. Und dann geht das Tor auf und riesenlanger Weg bis zu diesem Schloss und hach. Und dann stellen sie erstmal fest, so uiuiui, das ist ja, sind ja ganz andere Kreise. Und ja, dann am Anfang ist noch alles eitel Sonnenschein und man versucht halt so höflich zu sein, aber irgendwann drin dann auch mal so Sachen heraus, dann so mal so Disses kommen, ne, weil natürlich der Christian Clavier, der Adlige von Bouvier Sauvage, der fährt ja Mercedes und der andere halt Peugeot und so weiter, ja, gibt's dann schon mal so ein paar Disse und ja, das ist alles sehr charmant, wirklich, das hat mir wirklich gut gefallen, fand ich witzig, fand ich nett gemacht und dann die Tochter arbeitet halt bei dieser DNA-Firma. Und die bieten halt so DNA-Tests an. Und die beiden haben quasi als Verlobungsparty-Geschenk für die jeweiligen Eltern, also für ihre Eltern und für seine Eltern, diese Tests mal machen lassen. Dafür haben sie halt von ihm irgendwelche Haare irgendwie genommen und dahin geschickt und so weiter. Also sie haben quasi von allen irgendwie DNA dahin geschickt und sie hat jetzt die Ergebnisse in Umschlägen und dann fangen die halt an, die Umschläge aufzumachen und dann gibt es erstmal so die Riesenüberraschung, ja, weil erstmal der Erste, der aufmacht, das ist hier der Peugeot-Händler, der dann feststellt, dass er, ja, warte mal, was war bei ihm jetzt zuerst, dass er deutsche Vorfahren hat, ja, oder irgend sowas, ja, und dann machen sie halt alle auf und die eine Frau, also die Frau von Christian Clavier, die hat wahrscheinlich den Adelstitel gehabt vorher und der Christian Clavier hat dort eingeheiratet in die Adelsfamilie. Also die ist wirklich alter Adel und sonst was und die stellt halt fest, dass sie portugiesische Wurzeln hat und sowas. Also da gibt es dann halt diese großen Sachen und da fängt es dann schon an, peinlich zu werden, weil da wird dann ganz viel so drauf rumgeritten auf irgendwelchen Sachen, die aber hier nicht ganz so fies waren wie in dem zweiten Teil. Im zweiten Teil war es ja wirklich teilweise, wo du sagst, ach, come on, also wirklich. Und hier war es halt noch wenigstens noch ein bisschen so halbwegs charmant und ein bisschen gedisst und so, aber jetzt nicht so ganz drüber, wie es bei dem zweiten Teil war, ja. Ja, und aha, dann, ja. Aber insgesamt, es passieren dann halt total verrückte Sachen. Ja, zumindest mal nicht solche Stellen, wo du denkst, hä, haben sie das irgendwie, was haben sie denn hier bei einem Drehbuch gemacht? Das passt ja überhaupt nicht zusammen, die Szene jetzt und die Szene davor und solche Geschichten. War zumindest hier nicht. Also es war besser durchdacht alles. Es war schon teilweise witzig. Ich fand den auch ganz, ganz lustig stellenweise. Aber es war auch kein großer Wurf, muss man gleich sagen. Es war kein großer Wurf. Ich habe bei dem vorhergehenden Film 3 Punkte gegeben. Ich gebe dem hier 5 Punkte. Aber ich sage nicht, dass den irgendjemand unbedingt gucken muss. Ich meine, den gibt es in der ARD-Mediathek. Also da
muss man den nicht schauen, um Teil 2 zu verstehen, ne?
Tatsächlich ja. Tatsächlich ja, weil da werden natürlich einige Sachen erklärt, wo ich dann sage, im Teil 2, wo du sagst, hä, warum, weshalb, wieso, da wird halt hier die Bühne bereitet. Deswegen, wenn man wirklich Teil 2, deswegen habe ich den auch geguckt, weil ich dachte, ja, vielleicht war da ein bisschen viel irgendwie durcheinander oder so. Ja, aber ist trotzdem ist ein absoluter durchschnittlicher Film nur. Also das ist jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Deswegen, von mir 5 Punkte, absolut durchschnittlich. Habe ich wahrscheinlich auch schon wieder in 1-2 Wochen vergessen oder vielleicht morgen schon, mal gucken. Aber wie gesagt, gibt es eine ARD-Mediathek, guck da mal rein. ich meine, da macht er nichts falsch. Bei dem ersten Teil macht er wirklich nichts falsch. Das ist halt eine seichte französische Komödie. Keine von diesen richtig guten, die ans Herz gehen, wie Ziemlich beste Freunde oder sowas. Oder wie die großen und die leisen Töne, den wir hatten in der Sneak Preview oder ein paar andere. Sondern das ist halt wirklich so sehr seicht. So. Ja. Okay, erzähl mal was über 72 Stunden, den ja, weltweiten...
Schön, dass du ja, du hast eine schöne Überleitung gemacht, ohne dass du es weißt.
Den riesigen Netflix-Erfolg.
Hm? Ja, riesiger Netflix-Erfolg. Film oder was? Naja, eigentlich heißt es nein, eigentlich 72 Stunden ist ein total toller Film mit Kevin Hart, Marcelo Hernandez, Mason Gooding, wo wir jetzt vorher was gelernt haben. Wer ist Mason Gooding?
Swas on Do's heißt das übrigens 72.
Ja, danke.
Also 60 also, und 12. Natürlich,
die ja, Franzosen. Natürlich, hier. Natürlich. Mason Gooding, der Sohn von Cuba Gooding Jr.
Was?
Ja, ich hab's jetzt mal gesagt. Eine Komödie auf Netflix, die Ende Juli rauskam. Kevin Hart spielt Joe, einen Manager um die, ja, er ist schon jenseits der 40, wenn du mich fragst, also man sieht schon deutlich. Und also nicht so Manager, er ist so in der Werbebranche tätig und er soll einen Pitch für einen Wodka machen und er ist so ein bisschen outdated irgendwie und ach, gehört mehr oder weniger zur alten Riege, ist
Pitch für Wodka. Zu Altherren. Hast du Rick und Morty schon geguckt?
Nein.
Da muss er auch einen Pitch für einen Wodka machen.
Ja, okay, danke. Und Drink, ja, das geht halt alles. Ja. Hervorragend. Und läuft halt nicht mehr so, aber eigentlich will er ja in der Position aufsteigen. Also er steht so am Scheideweg seiner Karriere, entweder den großen Wurf jetzt landen oder rausfliegen, entweder Beförderung oder entlassen werden. Und das muss er dann irgendwie noch seiner Frau verkaufen. Die ist Ärztin, sieht aber eher aus wie aus eine Background-Tänzerin von einem billigen Hip-Hop-Video. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich weiß nicht, was an der Frau Ärztin sein soll. Wirkt auf mich nicht so. Und er bekommt eines Tages da dann, auch in diesem Zeitraum, bekommt er eine Fehlgeleitet, wird fehlgeleitet in eine Gruppe eingeladen, ist so eine WhatsApp-Gruppe, oder in eine Messenger-Gruppe, die einen Junggesellenabschied feiern.
Oh, ich sehe, da spielt Michael Mando mit. Das war der, ja, der bei Spider-Man, wo ich nicht drauf gekommen bin, woher ich den kenne. Also der da, den Typ mit dem Stachel hier.
Ja. Und danke, ja. Und es sind halt vier Jungs, die den Junggesellenabschied feiern wollen. Und es ist halt einer, der heiratet, einer, der frisch verlassen wurde, einer, der komplett verplant ist. Dann natürlich der Trauzeuge und was weiß ich was. Es eine illustrierte Gruppe, nennen wir es doch einfach so. Und zuerst findet er halt das so ein bisschen lustig mit, ja, okay, aus der Szenereien, aber hier, komm, hab viel Spaß und schick den $200 und was weiß ich was. Aber dann kommt ihm die großartige Idee, hey, eigentlich könnte ich doch das voll als Werbegruppe nehmen und mich da einklinken und dann damit mein Dingsen machen, weil er hat genau 72 Stunden Zeit, er hat genau dieses Wochenende Zeit, um nochmal was vorzubereiten, was Neues und das ist eben dann das Ziel und so rutschen sie in Miami in lustige, in Anführungszeichen, lustige Situationen, komische Situationen rein. Es passieren Missgeschicke. Es sind, ja, vom Trinken, von zu viel, von diesem Magenschutz, wo man dann in der Limousine kotzen muss oder wenn dann, ja, er als quasi als Menschenhändler oder als, ja, Zuhälter von den Jungs, die halt nackt quasi im Waschsalon stehen, weil ihre Wäsche ja gerade drin ist und was weiß ich was. Und der Flucht vor der Polizei und Aufwachen am Strand, völlig, völlig zerstört. Und es ist, ja, eine komplette 0815-Komödie, die nicht sonderlich witzig ist. Und das ist super schade, weil Kevin Hart hat eigentlich Besseres verdient, hat auch bessere Drehbücher verdient. Also es wirkte wirklich, für mich wirkte der ganze Film so wie, ja, ich mache das halt mal aus Gefallen für irgendjemanden. Vielleicht hat er Tim Story, der Regie geführt hat, irgendwie einen Gefallen geschuldet oder wollte dem irgendwie was Gutes tun. Lass die Finger davon. Also man muss das nicht klicken. Es lohnt nicht in meinen Augen, weil selbst für einen Familienabend oder Dingsenabend eine oder komm, lass uns einen lustigen Film gucken. Selbst dafür ist es ja, eigentlich die Zeit zu schade. meiner Meinung nach. Ich fand's nicht lustig, mich hat's überhaupt nicht abgeholt. Einfach alte Gags, alte Dingsen, total random Story, die auch von KI hätte erstellt werden können. Ja, Finger weglassen. Muss ich Punkte geben, weil wenn, dann gebe ich, was habe ich geschrieben, 2,5.
Ja, die Kritiken in der IMDb sind auch nicht gerade sehr gut. Also ist halt wahrscheinlich trotzdem ein ziemlicher Erfolg, wenn ich das sehe, wie gut das platziert ist hier bei...
Ich habe noch was vergessen sogar. Oh, ich habe okay, das okay. Drogenkartell vergessen, mit dem sie sich noch anlegen.
Ah, Andy Garcia spielt einen Drug Lord, steht hier auch.
Ja, genau.
Also ich sage
auch... Weil er öffnet nämlich den Kleiderschrank. Also die mieten so ein Airbnb-Ding und dann öffnet er verbotenerweise den Kleiderschrank. Und weil er seine Klamotten sind ja auch schmutzig, weil sein Haartöner ausgelaufen ist. Also es ist alles so... Ah! Ja. Ungut. Einfach ungut.
Ja, ich muss ja sagen, nachdem, ich glaube, weiß nicht, so in den 90ern oder so, war eigentlich Andy Garcia für mich immer so ein Garant, dass der Film irgendwie gut ist. Aber das hat sich gedreht durchaus. Also mittlerweile ist das so eine Red Flag. Also wenn Andy Garcia irgendwo mitspielt, das ist meistens nicht gut. Also das ist wie viele andere Figuren, die schlechte Entscheidungen treffen bei ihren Filmen, in denen sie mitspielen. Ist Andy Garcia mittlerweile leider für mich so eine Red Flag geworden. Ja. Das ist meistens nichts Gutes. Ja, IMDb auch. Zwar Durchschnittswertung ist okay, aber hier so die Kritiken, die sind alle so 2 von 10, 4 von 10. I keep it short. This movie is everything that's wrong about the movie industry. It's like you told AI to come up with a funny movie with Kevin Hart. Ja,
was habe ich gerade gesagt? Ja. Genau.
Genau. Lauter so eine Dinger. Also das muss echt... Wundert mich dann nicht, dass der auch nicht ins Kino gekommen ist, aber ist trotzdem ein Riesenerfolg für Netflix. Ich habe hier die Netflix-Charts, also der ist mit weitem Abstand auf Platz 1 und der ist ja schon eine Weile her, dass der gestartet ist. Zumindest wird er viel geklickt, wahrscheinlich in der Mangelung von Alternativen.
Ja, man denkt sich halt so, oh, Kevin Hart, der ist doch lustig. Ja.
Gut, ich habe auch noch einen. Paris Murder Mystery. Der heißt im Original Vie Privée. Deswegen ist auch der englische Titel auch A Private Life, also ein Privatleben. Im Deutschen heißt er einfach mal Paris Murder Mystery. Natürlich. Ist ja quasi wortwörtlich. Ja. Also Paris Murder Mystery. Privatleben, ja, eindeutig. Film mit Jodie Foster in der Hauptrolle. Und mit dabei sind auch noch Mathieu Almaric. Den Duff könnte man kennen. Er hat auch in sehr vielen französischen Film mitgespielt, zum Beispiel in dem Schmetterling und Taucherglocke. Bei James Bond war, glaube ich, mal Bösewicht bei Quantum Trost oder so, wenn ich mich recht erinnere. Phönizische Meisterstreich war dabei. Ach, den kennt man eigentlich dann, wenn man das Gesicht sieht. Und auch die anderen, die da so mitspielen, die hat man alle schon mal irgendwo gesehen in irgendwelchen französischen Filmen. Worum geht's? Jodie Foster ist eine, ich glaube, Psychotherapeutin, nennt sich das, glaube ich, ganz genau. Also zu ihr kommen halt diverse Personen, die irgendwelche Probleme haben, sei es nun, dass sie mit Rauchen aufhören wollen oder auch wirklich tiefergehende Probleme, und sie macht dann so Psychoanalyse und hört sich das alles an, und sie nimmt ihre ganzen Gespräche auch mit einem Sony Mini-Disc-Recorder auf, wofür sie überhaupt kaum noch ihre CDs zum Beschreiben bekommt, alles sowas, und sie hat ein komisches Verhältnis zu ihrem Sohn, der irgendwie in ihrem Haus, also das ist so ein französisches, also in Paris irgendwie so ein größeres Haus da mit etlichen Mietparteien, der wohnt auch, der hat da auch eine Wohnung, auch mit Kind und so, aber die haben irgendwie ein komisches Verhältnis, sie besucht ihn kaum und das Kind hat sie kaum gesehen bis jetzt, also ihr Enkelkind, und das ist irgendwie alles komisch. Und irgendwann passiert es dann auch, dass eine ihrer Patientinnen Selbstmord begeht, und sie forscht dann so ein bisschen nach, auf eigene Faust. Sie wird auch eingeladen auf die Beerdigung, also von dem Kind, von der Frau, die gestorben ist. Und sie geht dann auch hin, und der Vater reagiert total komisch, und sie wollen dann sie da weghaben, weil der Vater lastet ihr das an, dass sich seine Frau umgebracht hat, und weil sie hat wohl die ganzen Tabletten, die sie verschrieben bekommen hat, irgendwie alle auf einmal genommen, und das hat halt irgendwie dazu geführt, dass sie dann gestorben ist. Und ja, sie ermittelt dann noch ein bisschen und stellt dann fest, so, Moment mal, da ist da noch ein bisschen mehr dahinter, vielleicht ist da mehr am Laufen, vielleicht wurde sie umgebracht, und Sie involviert dann ihren Ex-Mann Daniel O'Toole, der heißt Gabriel im Film. Und dann ermitteln die beiden zusammen und kommen sich auch mal wieder ein bisschen näher und dann doch wieder nicht mehr. Und ja, was vielleicht so ein bisschen interessant klingt, und das wird ja auch vom Titel her mit Paris Murder Mystery, so oh, ein Kriminalfall in Paris und oh, mit Jodie Foster und so weiter, ist leider nicht so gut, wie es klingt, finde ich. Ich hatte mir da mehr erhofft. Es lief ja in Cannes auf den Filmfestspielen und ja, es soll wohl da sehr gut angekommen sein, weil Jodie Foster hatte irgendwie im Studium, hat sie auch Französisch richtig gut gelernt. Also sie spricht auch im Original sich selbst. Also der ganze Film ist Französisch im Original. Es gibt da keine englische Version oder sowas. Der ist in Französisch gedreht. Ich habe es halt nur deutsch und Synchro geschaut. Und das muss wohl sehr gut angekommen sein und auch so diese ganze Geschichte. Aber das war mir alles ein bisschen zu langatmig und es ist natürlich sehr viel so dieses Pariser Leben mit drin und so, wie man, aber das war mir alles nichts. Da war mir zu wenig Spannung drin. Paris Murder Mystery, der deutsche Titel, ist da völlig irreführend. Da ist wenig Mystery drin, da ist eher so eine, ja, so eine Ermittlungstätigkeit von so einer Psychiaterin, ja, aber so richtig.
Sind wenigstens viele Pariser drin?
Weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Das war so ein alter Herrenwitz, Entschuldigung.
Kann das also, auch. Es ist einfach langweilig. Es ist kein richtiger Krimi und es ist einfach langweilig. Es ist schlecht erzählt auch und es ist unrund, es macht keinen Spaß. Es ist nicht irgendwo, das einmal reinzieht in die Story, wo man dann sagt, oh, jetzt will ich aber wissen, wer das war, sondern das ist alles so blöd und verwirrend da. Nee. Kann ich nicht empfehlen. Ich fand es dann doch. Ich habe mir mehr erhofft, schade, weil den hatten wir auch echt lange in den Kinocharts immer. Kannst dich erinnern, ne? Da habe ich gedacht, ja, da muss doch was dran sein, wenn er so lange in Kinocharts und Jodie Foster ist eigentlich immer ganz gut. Ja, leider nicht. Also von mir nur 4 Punkte. Überlegt euch das gut, ob ihr den ausleiht wie ich. Hier, den kann man sich gerade im Streaming ausleihen gegen Geld. Oder ob ihr da vielleicht noch ein Stück wartet, bis der vielleicht irgendwo mal kostenlos verfügbar ist in einem Streaming-Service.
Oder einfach gar nicht gucken,
den ihr sowieso,
weil du ihn
habt,
zu zerrissen hast.
Ich sage nur so, wenn ihr den sehen wollt, dann, ja, wenn es euch genauso geht, dann sagt, ja, ich will da schon mal reingucken, dann wartet, bis der irgendwo kostenlos verfügbar ist, dass er dann nicht unbedingt Geld ausgibt, damit ihr nicht so enttäuscht seid wie ich. Vielleicht, wir gehen mal rüber in den Serienbereich. Ich glaube, da gibt es was Besseres.
Serien.
Ted Lasso geht weiter. Nachdem
drei Staffeln
bei der Fußball-WM kurzen Auftritt hatte bei der Eröffnung.
Ja, drei Staffeln gab es von Ted Lasso. Für mich die beste Serie, die je gemacht wurde. Und sie geht weiter in Staffel 4. Und es wurde ja schon vieles gezeigt, auch schon in welche Richtung es geht. Und der Auftakt ist tatsächlich... Ah. Das ist so. Ich habe irgendwo gelesen, Ted Lasso ist Bluey für Erwachsene und ich finde es einfach so, so schön. Es geht damit los, dass man halt den neuen Alltag von Ted kennenlernt, der nämlich jetzt in einem Supermarkt arbeitet, da in der Kasse ist und in seiner gewohnt charmanten Art mit den Leuten umgeht, dann auch seinen Studenten, der einpackt, da mehr oder weniger beim Clown erwischt und dann dem noch eine Lektion dann auch mit auf den Weg geht, aber halt in Ted Lasso Art und Weise, dann auch sein Boss, der da ist und ein Schokoriegel ist, das ist auch was, wenn man die anderen, wenn man die ersten drei Staffeln kennt oder so, ist das so ein bisschen ein Running Gag mit dem, da mal drauf achten. Und er geht dann, fährt nach Hause und zu Hause vor seiner Tür warten drei bekannte Gesichter, mit Rebecca, Keely und Higgins, die extra nach Kansas City gefahren sind, um eben mit Ted zu sprechen, ob er nicht Lust hätte, das Frauenteam vom AFC Richmond zu übernehmen. Und es struggelt schon in der ersten Folge an allen Ecken und Enden, weil Higgins natürlich die Verantwortung hat über das Finanzielle und sagt so, boah, das eine Frauenteam ist jetzt auch wieder pleite und aber das zahlt sich einfach nicht und es rechnet sich einfach nicht. Aber Higgins rutscht dann auch, also es werden halt verschiedene Geschichten auch wieder zusammen erzählt, verschiedene Stränge auch erzählt. Gerade die Higgins-Geschichte, der da eben dann unterwegs ist auch und so ein bisschen Historie macht, eigentlich will er sein Jazz-Ding, landet dann beim Baseball und da geht es dann auch um die Geschichte des Frauenfußballs in England und wie das halt darum bestellt ist und die Fernbeziehung, die Rebecca inzwischen führt mit dem Niederländer und wie sie das auch mit Humor teilweise nimmt. Keely, die voller Ideen steckt, immer noch sprudelt und total verb ist. Und halt Ted, der nach Kansas zurückgegangen ist wegen seiner Familie oder wegen seinem Sohn und halt sich gerade in der Situation befindet, sein Sohn spielt Fußball, er hockt jetzt draußen als Vater und sieht es als ehemaliger Trainer auch von der Premier League natürlich und ist da auch schon so manchmal die Mutter, die auch so ein bisschen ja nicht so ganz in ihrem Leben wohl auch glücklich scheint, der Kleine, der Probleme in der Schule hat, das wird was Erik gefallen wird, die Situation, wo sie beim Rektor hocken, da bin ich gespannt, aber deswegen spoilere ich es jetzt nicht, aber da bin ich sehr, sehr gespannt, das musst du mir dann bitte erzählen, ob du da dann mit einem breiten Grinsen plötzlich dran saßt oder...
Ich habe es mir aufs iPad gezogen, ich werde es auf der Reihe
gucken. Und es sind einfach diese schönen Situationen wieder und halt diese Zerrissenheit dann auch, weil ein brutal harter, nicht harter, sondern brutal treffender Satz fällt. Also seine Mutter, Ted's Mutter Dorothy, die verkauft das Elternhaus, da kommt es zu einem Flohmarkt, wo er dann auch nochmal mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird und auch da sind dann wieder so ein paar krasse Verlinkungen zu den alten Folgen oder zu den ersten drei Staffeln auch mit drin. Und es kommt dann halt ein relativ einfacher Satz, der allerdings für die Folge komplett prägend ist. Und der heißt: Es ist gut für einen Jungen zu sehen, wie sein Vater etwas liebt. Das möchte ich einfach mal so kurz stehen lassen. Es ist unglaublich toll. Es war jetzt eine Folge mit 40 Minuten und ich will mehr. Es kommt leider nur wöchentlich eine Folge jeden Mittwoch, was mir wirklich schmerzt, weil ich feiere das so total. Das ist so viel Herz, da ist so viel moderner Leadership, da ist so viel Offenheit, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und trotzdem Stärke und alles drin. Ich liebe es total und ich finde, die erste Folge führt das schon mal ganz arg toll fort. Auch wie die erste Folge endet, ist es diesmal nämlich nicht mit einem Schlag in die Magengrube, sondern anders. Und es macht wirklich Spaß auf mehr. Wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man so ein paar Dinge, die noch anstehen. Ich fand es als Auftakt sehr, sehr gelungen, um eben diese Kurve zu schlagen mit, wie kriegt man ihn zurück? Kriegt man ihn überhaupt zurück? Oder in welcher Rolle kehrt er denn zurück? Einfach schön. Es wirkt tatsächlich so, als ob es genauso fortgeführt wird, wie es immer war. Und dann kann es eigentlich nur großartig werden. Erik, habe ich dir Lust gemacht?
Auf jeden Fall. Ich habe gerade geguckt, ich habe mir die erste Folge, ich dachte, da gibt es schon mehr. Gibt es echt da eine, die nächste kommt erst nächsten Mittwoch, sehe ich hier.
Das ist ja geil, jeden Mittwoch.
Was ist denn das? Also jetzt haben wir nur Streaming-Services am Anfang. Und jetzt fangen die wieder an mit wöchentlicher, Ich habe mir übrigens auch mal die Serie Lucky runtergeladen hier mit der Dings hier aus.
Da muss ich
auch reingucken. Da wollte ich auch mal reingucken. Und Morning Show muss ich auch mal weiter gucken. Da bin ich bei Staffel 4, Folge 2. Da habe ich die restlichen Folgen noch. Also ich habe viel vor mir im Urlaub. Und ich habe mal, sehe ich hier bei mir, John Schuker. Sagt ihr das was? Hier mit.
Habe ich auch schon gehört.
Wie heißt er denn? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ist egal. Da habe ich schon mal reingeguckt gehabt, von der ersten Staffel in die ersten zwei Folgen und fand die ziemlich gut. Da gibt es jetzt irgendwie neu die zweite Staffel, deswegen hat es das bei mir so reingespült gehabt, ja. Also ich gucke auch mal die erste Folge rein, die kriege ich schon mal irgendwie weg. Dann werde ich dir schreiben, ob ich das gut fand beim Rektor, wenn ich mir es bis dahin merken kann. Shrinking, oh Gott, da muss ich auch mal weiter gucken, ja. Aber das ist, ja. Gibt es viele gute Sachen hier auf Apple TV, sehe ich hier, ja. Solltet ihr euch mal holen, falls ihr das noch nicht habt.
Auf jeden Fall.
Gut, dann habe ich noch einen kleinen Technik-Tipp. Mache ich mal einen Trenner. Jeder hat ja wahrscheinlich einen Computer bei sich oder ein Telefon oder sowas. Und man hat sich das ja immer selber so ein bisschen eingerichtet. Man hat da irgendwelche Wallpaper, also so Hintergrundbilder und so weiter und ich wollte jetzt mal wieder, ich hatte festgestellt, das Hintergrundbild, ich habe hier zwei zwei UHD-Monitore und ich habe da so ein Bild, was da quasi so über beide Bildschirme geht, so eine Erde, so eine Weltkugel, ne? Und ich habe irgendwann, ich habe die schon seit Ewigkeit, ich habe gedacht, ich will mal was Neues haben. Und da habe ich so diverse Webseiten geschaut. Da gibt es ja so Webseiten, wo du dann so Bilder finden kannst, Wallpaper, die über beide Bildschirme gehen, hoch aufgelöst und so weiter. Ja, das ist aber alles so ein bisschen krampfig und dann mit dem Einrichten. Und dann habe ich in irgendeinem Reddit-Forum gelesen, so hey, es gibt hier, nennt sich Wallpaper Engine, heißt die Software. Und ich werde die mal mit verlinken. Vielleicht ist es auch was eh schon jeder kennt, aber ich kannte es noch nicht, deswegen erzähle ich es mal. Wallpaper Engine gibt es für 4,99 € bei Steam, kann man sich kaufen. Und man hat dann damit Zugriff auf hunderte Wallpaper, auch sogar animierte Sachen, die alle mehr oder weniger kostenlos sind, ja, die man sich da runterladen kann. Da gibt es echt tolle Sachen, genau, die dann installiert werden.
Einfach komplett late to the party, der Erik.
Ja, aber ist schon, ja, wenn du mir das schön, nicht ja. sagst, ne,
ja, ich dachte, du bist so up to date. Wenn das einer weiß, dann weißt du das. Also wenn ich bin davon ausgegangen.
Auf jeden Fall funktioniert das auch mit, wenn ihr ein RGB-System habt, ja, kann das damit auch gesynkt werden. Das ist halt echt cool auch, weil ich habe so ein animiertes Ding, wo dann auch quasi die Farbe in meinen Rechner übergeht dann und so. Ist echt cool.
Also ich habe auch sowas drauf. Ich habe Lively Wallpaper. Ich glaube, das war kostenlos. Das habe ich mir mal geholt. Aber weil
das hatte ich
wollte.
Auch mal, da war das Problem, dass das zu viele Ressourcen gezogen hat und dann, wenn du was gespielt hast und so, lief das im Hintergrund mit. Das Ding, dadurch, dass es von Steam ist oder auch bei Steam auch mit drin ist, wenn du ein Spiel startest, erkennt das und dann pausiert das diese Animation. Das ist halt echt nicht schlecht. Gibt es auch diese Wallpaper Engine, kann man auch auf Android, um da irgendwelche Hintergrundbilder und ich glaube bei Apple auch. Ne? Ja, ist cool. Kann noch mal einen Blick reinwerfen. 4,99 €. Ich werde es mal mit verlinken. Und fetzt. Macht Spaß. Da sich auch so durchzuklicken, was andere da so erstellt haben, gibt es natürlich unheimlich viel auch so mit Anime oder nach Filmen. Oh, da gibt es so geiles Star Wars Wallpaper. Ich habe jetzt ein Star Wars Wallpaper, das sieht so gut aus. Ein animiertes, ist halt so ganz leicht animiert, bewegt sich nur so ein bisschen. Oder dann denkst du, oh Moment mal, da war doch gerade was und so. Das ist echt schön. Ja,
bei mir fliegt der Millennium-Falke auf dem Hauptbildschirm. Und über durch den Sternenhimmel. Das ist einfach großartig.
Sehr cool. Ja, falls ihr noch andere solche Tipps kennt, dann immer her damit. Auch als Kommentar auf kinocast.net. Jawohl, ja. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wenn es klappt, werden wir uns tatsächlich wieder hören, weil ich nehme ja, wie gesagt, meinen Laptop mit und ein Headset oder sowas. Wird dann zwar hier nicht die Studioqualität sein, von mir zumindest, vom Chris schon, aber ja, vielleicht nehme ich da im Urlaub was auf und kann der Chris erzählen, was er für den Film gesehen hat. Und vielleicht gucke ich ja dort auch irgendwas, was da so irgendwie gibt. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Bis dann. Macht's gut. Viel Spaß in der Sneak. Geht alle schön. Tschüss.
Schönen Urlaub an den Erik und auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.